Ich werde versuchen, wenn möglich, das Wunder zu vollbringen, in 20 Minuten fertig zu sein. Und dass wir dann ein bisschen... Ich
habe es noch
besprochen. Dass wir dann ein bisschen Gelegenheit haben, noch zu fragen oder zur Aussprache. Dass der Gegenstand... Die Betrachtung in dieser Stunde soll sein die Behandlung eines einzelnen Verses in der Bibel. Ich möchte das insoweit erweitern oder korrigieren, die Behandlung eines einzelnen Satzes. Weil manchmal sind wir auch Sklaven dieser Verseinteilung der Bibel. Und es gibt manchmal einfach einen Gedanken in der Bibel, der nur in einer Hälfte sogar eines Verses ausgesprochen ist. Wiederum ein anderes Mal, es sind zwei oder drei Verse oder auch sogar mehr, die einen einzigen Gedanken entwickeln. Also Satz eines einzelnen Satzes. Wie wichtig das ist, das möchte ich zuerst zeigen. Aufgrund von verschiedenen falsch interpretierten Einzelsätzen, Einzelversen oder Teilen von Versen in der Bibel sind viele besondere Kirchen, Gemeinschaften, Gruppen, Sekten entstanden. Und viele solche falsch interpretierte Einzelverse haben geführt dazu, dass viele ihr Lehren sich eingebürgert haben innerhalb des Christentums. Einige Beispiele. Eine ganze Reihe möchte ich aufführen. Ich werde die Verse nicht lesen, weil das zu viel Zeit fordern würde. Aber ihr werdet wissen, um was es geht. Römer 3, 28, das Wort von den Glauben allein, gerecht durch den Glauben allein, aufgrund der Luther-Übersetzung. Aber auch sonst. Im Protestantismus entscheidende Rolle gespielt und spielt bis heute noch der theoretische Glaube. Jakobus 2, 24 als Gegenstück dazu, nicht aus Werken, nicht aus Glauben allein wird der Mensch gerecht. Also wiederum das, was solche Gewichtigkeit in der katholischen Auffassung hatte. Oder wenn ich denke an den Vers oder Satz in diesem Falle, Römer 11, 25 und 26, also die Verse von Israel, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist und so das ganze Israel gerettet werde. Also das führt tatsächlich zur Entstehung praktisch neuen Gemeinschaften, die als christlich gelten wollen. Und diese ganze Spinnerei über das Volk Israel, wie sie keineswegs nur durch Wim Malgo, sondern auch durch viele andere heutzutage propagiert wird. Oder Johannes 3, 5, das Wort von der Wiedergeburt aus Wasser und Geist, wenn man es einfach so uminterpretiert als Gegenstück zu der Taufe. Als ob man eine Wahl hätte oder als ob man überhaupt keine Wahl hätte. Eine Taufe ist nichts und Wiedergeburt ist alles. Oder Lukas 23, 43, der Schächer am Kreuz. Das heißt, das Erreichen des Heils ohne Taufe. Taufe nicht wichtig. Oder Offenbarung 20, Vers 4, das tausendjährige Reich. Ein Vers. Aber was es daraus gibt. Oder Johannes 20, Vers 23, die Frage der Sündenvergebung, welchem ihr und der Vollmacht dazu, welchem ihr die Sünden vergeben werdet, denen sind sie vergeben, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Was zur Entstehung eines besonderen Sakramentes der Beichte in der katholischen Kirche und nicht nur in der katholischen Kirche geführt hat. Oder wiederum zu falschen Interpretationen in Bezug auf die Autorität. Oder Johannes 6, 44, vom Ziehen des Vaters. Niemand kann zu mir kommen, sei denn, siehe ihn der Vater. Also was da alles mit diesem Vers angestellt wird, auch in Bezug auf die Vorherbestimmung und verschiedene andere Dinge. Oder Matthäus 16,18 von du bist Petrus und auf diesem Felsen, also päpstlicher Primat und so weiter, Kirche gebaut auf Petrus. Oder 1. Korinther 11,19, es müssen ja Parteiungen sein unter euch, damit die Gerechten, also bitte, es ist in Ordnung, nicht, wenn man ab und zu etwas anstellt. 1. Korinther 12, Vers 12, ein Leib und viele Glieder. Also als Begründung der Berechtigung vieler Kirchen. Es ist eigentlich in Ordnung, dass viele Kirchen sind, das sind nur viele Glieder an dem einen Leib. Also ein völlig falsch interpretierter Satz aus der Bibel. Oder Prediger 1, Vers 4, der ihm durch Zeugen Jehovas, also die Ewigkeit der Erde, nicht? Also alles vergeht, aber die Erde bleibt ewig bestehen. Ne? Also wiederum ein völlig willkürlich und falsch außerhalb des Zusammenhanges interpretierter Vers, aber führt zu einer Lehre, zu einer ganzen Lehre, die eine Glaubensgemeinschaft jetzt unterscheidet von allen anderen, nämlich diese Theorie von der ewigen Erde. Das sind nur Beispiele, aber ihr kennt schon, ich habe absichtlich mehrere gewählt, aber wir könnten jetzt diese Liste lange fortsetzen. Lange fortsetzen. Das zeigt uns die Wichtigkeit, wie wichtig es ist, jeden einzelnen Satz aus der Bibel richtig zu interpretieren. Was ist zu beachten, wenn ich einen Satz aus der Bibel nicht falsch verstehen will? Ich werde das später versuchen, an einem Beispiel jetzt zu zeigen. Jetzt möchte ich nur ein paar grundsätzliche Äußerungen dazu. Das erste wäre, ist diese Aussage oder dieser Satz buchstäblich oder bildlich gemeint? Und falls bildlich, inwieweit bildlich? Das könnte man erläutern, etwa an dem Wort von der Wiedergeburt aus Wasser und Geist. Ja, ist das buchstäblich gemeint, ist das bildlich gemeint? Das weiß jeder, dass das bildlich gemeint ist. Es muss bildlich gemeint sein. Das sieht man auch, wie Nikodemus das verstanden hat. Es ist Bild. Also keiner kann zum zweiten Mal in den Mutterleib eingehen und von neuem geboren werden. Also es ist bildlich. Aber inwieweit geht dieses Bild? Kann man dann frei interpretieren, die Einzelstücke davon? Das ist buchstäblich, das andere ist nur bildlich. Wasser ist nur bildlich gemeint jetzt. Es ist gar nicht Wasser, aber der Geist, der ist wirklich, der ist nicht bildlich. Also diese, ich meine, diese, das ist das Erste, was man beachten muss. Also ist diese Äußerung, ist das eine bildliche Äußerung oder ist das eine buchstäblich zu nehmende Äußerung? Falls bildlich, inwieweit geht dieses Bild? Das sehen wir auch bei, also im praktischen Leben, dass es große Unterschiede bei verschiedenen Bildern geben kann. Der nächste Punkt dazu wäre, in welchem unmittelbaren Zusammenhang steht der Satz? Und wenn wir bei diesem Beispiel der Wiedergeburt bleiben, dann sehen wir, müssen wir beachten, also wie Nikodemus auf diese Worte reagiert hat und wie Christus wiederum darauf reagiert hat. Also da, das erläutert uns, was eigentlich, wie dieses Bild gemeint war. Also der unmittelbare Zusammenhang, der ist immer von großer Bedeutung. Ich würde sagen, auch wenn man diesen unmittelbaren Zusammenhang im Römerbrief 11 zum Beispiel beachten würde, dann würde man nicht zu diesen fantastischen Vorstellungen über das Volk Israel kommen. Der dritte Punkt, wie steht der Satz zu der gesamtbiblischen Aussage? Also das heißt zu der Aussage der ganzen Bibel. Oder man könnte auch sagen, wie ist der weitere Zusammenhang? Weil wir von dem Grundsatz ausgehen, die Bibel ist Gottes Wort. Also es kann sich nicht widersprechen. Das heißt, also wenn ich einen Satz jetzt in der Bibel lese und er klingt auf ersten Blick in einem bestimmten Sinne, Ich muss mich dann fragen auch, wie ist das jetzt in der gesamtbiblischen Sprache? Ist es nicht, ist es möglich so? Oder sagt die Bibel nicht etwas anderes? Und dann muss ich diesen Satz in diesem Lichte der gesamtbiblischen Aussage versuchen zu verstehen. Und ich möchte auch das noch als letzten Punkt hinzufügen. Manchmal ist die naheliegende Deutung gerade nicht die richtige. Ich werde das zeigen, versuchen zu zeigen, dann an einem Beispiel, an einem Satz, den wir genau verfolgen wollen in dieser Interpretierung. Also das ist der Satz aus Matthäus 16, 18, nicht also von dem Petrus und so. Manchmal ist gerade die naheliegende Deutung nicht die richtige. Wie übrigens auch in Johannes 20, 23 in Bezug auf diese Sündenvergebung. Das klingt so, dass das so ist. Aber es ist nicht und es kann nicht die richtige Interpretierung sein, dass sie da eine willkürliche Vollmacht bekommen haben zur Sündenvergebung. Und das bedeutet praktisch also keine zu schnelle Schlussfolgerung. Also mit langsam sein mit den Zitaten aus der Bibel, nicht? Also keine zu schnelle Schlussfolgerung. Wie kann ich vorgehen jetzt? Ganz praktisch, jetzt geht es um das Praktische. Dieses waren mehr theoretische Grundsätze bis jetzt. Wie kann ich jetzt praktisch vorgehen bei der Ergründung eines einzelnen biblischen Satzes? Ich würde das sagen, es ist praktisch das Gleiche, wie wenn man ein Thema oder einen Begriff klären möchte aus der Bibel. Ich würde sagen, erstmal die erste Meinung feststellen, also wie der Satz klingt, irgendeine Vorstellung habe ich davon. Also die erste Meinung, das, was das auf den ersten Blick sagt, dieser Satz. Aber dann würde ich sagen, vergleichen mit dem griechischen Text, da bin ich wiederum bei dem, was Jack gesagt hat, also ich neige immer mehr dazu, also die Wichtigkeit des griechischen Textes zu betonen. Natürlich wäre es töricht und illusorisch verlangen von den Christen, dass sie Griechisch lernen. Das möchte ich auch nicht. Aber ich meine zumindest das, ich muss versuchen, mich möglichst nahe an den Originaltext, an den griechischen Text heranzuarbeiten. Der Weg dazu kann führen über verschiedene Bibelübersetzungen. Und ich habe hier einen Stapel mitgebracht, gerade für diesen, das ist nur, ich will das nicht vergleichen jetzt, aber ich will nur zeigen, wenn ich mich so mit einem Vers beschäftige, dann brauche ich dazu einen Tisch und da muss ich entsprechenden Raum haben und manchmal, wenn ich das tue, habe ich noch viel mehr als das da. Oder herum. Also das ist wichtig, glaube ich, und es kann für den, der Griechisch nicht kennt, also kann das einfach ersetzen, Vergleich von verschiedenen Übersetzungen. Ich werde auch dann bei dem praktischen Beispiel das versuchen zu zeigen. Vielleicht ist es gut, also ich werde immer wieder gefragt, also welche Übersetzung ist gut, etwas zu den Übersetzungen grundsätzlich hier zu sagen. Man muss auch da vorsichtig sein. Also ich kenne keine ideale Übersetzung. Sie ist ja gar nicht möglich, ideale Übersetzung. Deswegen sage ich also die Bedeutung der griechischen Sprache, weil es ist äußerst schwer, überhaupt auch in moderner Sprache, aus einer modernen Sprache in eine andere genau zu übersetzen. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung, also das ist nicht theoretisch, was ich da sage. Und das ist diese Schwierigkeit bei den verschiedenen Bibelübersetzungen, ist durchaus da. Ich würde sagen, also als die besten unter den erreichbaren Übersetzungen, also sehe ich die Lutherbibel immer noch, die Lutherbibel ist oft besser übersetzt als die Zürcher, ne, in manchen Fällen. Die Zürcher Bibel natürlich, die Batloch Bibel, auch wenn das jemand ketzerisch ansieht, das ist katholische Übersetzung, und die Menge Bibel, Also das ist vielleicht, man könnte natürlich dazu noch andere Elberfelder und so weiter, aber ich selber habe ungefähr 20 verschiedene Übersetzungen und das sind längst nicht alle, die es gibt im Deutschen. Das ist nicht so wichtig, aber ich meine, bei diesen Übersetzungen kann man mit einer gewissen Garantie sagen, die bemühen sich um eine korrekte Übersetzung. Meistens zumindest in den meisten Fällen. Es ist nicht immer der Fall. Ich weiß, dass auch die Zürcher Bibelübersetzung, die sehr korrekt sonst ist und sehr wissenschaftlich, vielleicht die genaueste, könnte man sagen, hat doch manchmal auch offensichtlich aufgrund der Lehren der reformierten Kirche in manchen Stellen also eine sehr angepasste Übersetzung, wo Luther zum Beispiel wesentlich besser übersetzt. Es hat jede Übersetzung irgendeinen besonderen Charakter, also bei Luther ist das die Leidenschaft der Sprache und dadurch auch die unmittelbare Wirksamkeit dieser Sprache. Während bei den anderen vielleicht gerade etwas trocken, die sind etwas trockener, aber wiederum haben andere Vorzüge. Die Menge-Übersetzung, würde ich sagen, hat den Vorteil, er war ja kein Theologe. Und das ist, er war Sprachlehrer, so viel ich weiß. Und das kann unter Umständen Plus sein, weil Theologe, jeder Theologe ist irgendwie vorbelastet. Das ist dann ein Vorteil, wenn jemand nur als Sprachlehrer, und das sieht man in Menge-Übersetzung, er ist Sprachlehrer, aber da findet ihr immer wieder Hinweise auf mehrere Möglichkeiten, einen Satz zu übersetzen zum Beispiel. Nicht? Also das ist schon diese Vorsicht eines Menschen, der doch sich demütig dessen bewusst ist, der Schwierigkeit, einen Text in einer anderen Sprache zu wiedergeben. Nicht? Und dadurch ist es gut. Ich möchte da ausdrücklich warnen jetzt vor einigen Bibelübersetzungen, die den Anschein erwecken wollen, als ob sie sehr genau wären. Das ist eine davon, ist die Zeugen Jehovas Übersetzung, die Neue Welt Übersetzung. Das ist natürlich schon ein bisschen im Misskredit dadurch, dass das von Zeugen Jehovas kommt. Aber noch eine andere, besonders, das ist die sogenannte konkordante Bibelübersetzung. Ich weiß nicht, ob es sie jetzt in Deutschland gibt auch, also ich habe sie vor Jahren in der Schweiz entdeckt. Also jedenfalls, sie ist in der Schweiz aufgetaucht zuerst, aber die Frucht müsste irgendwo aus Amerika kommen auch. Ne? Nach meiner Dafürhalten, ich weiß nicht, weißt du näher, von wo diese konkordante Übersetzung eigentlich herkommt?
Ich bin durch Bruder Grimm darauf gestoßen und er hat davor gewarnt, schon damals.
Ja, also das ist eine Übersetzung, die die praktisch wissenschaftlicher erscheint als die griechischen Übersetzungen, nicht? Also die griechischen Ausgaben. Nicht? Also das ist so mit einem wissenschaftlichen, erst diese Übersetzung ist unwissenschaftlich, das möchte ich sagen. Ich kann nicht hier näher darauf eingehen, aber außerdem, die propagieren da einen Grundsatz, der zwar sehr plausibel klingt, das gleiche griechische Wort immer mit dem gleichen griechischen Wort wiedergeben im Deutschen. Das ist mit dem gleichen deutschen Wort. Das ist nicht möglich. Das führt notwendigerweise zu Verfälschung manchmal. Das ist gerade die Schwierigkeit der Übersetzung. Und deswegen, weil wenn man nur an das Wort Pistis denkt im Griechischen, nicht, also was das da an Bedeutungen hat im Griechischen. Und ich kann nicht einfach jedes Mal für dieses Wort Glaube einsetzen. Und ich kann auch nicht jedes Mal Treue einsetzen oder Vertrauen oder was das noch alles heißt. Ich muss immer nach diesem unmittelbaren Zusammenhang oder überhaupt, also nach den Grundsätzen für das Verstehen der Sprache überhaupt, muss ich richtig dieses Wort interpretieren. Das führt zu Missverständnissen. Genauso wie ich das Wort Presbyteros nicht immer gleich übersetzen kann. Manchmal meint das wirklich einen älteren Mann. Manchmal meint das den wir als Älteste bezeichnen und so weiter. Nicht? Also es geht nicht mit einem und mit dem gleichen Wort, das zu übersetzen. Ganz davon abgesehen, manche Worte, also sie bilden neue Worte, die praktisch dem Menschen, und es ist wohl gemeint als so Bauernfang für einfache, wenig gebildete Menschen, diese konkordante Übersetzung, die denen die Selbstsicherheit geben soll, also ich brauche gar nicht Griechisch, also ich habe das hier. Und dann bilden sie neue Worte einfach. Ich habe da gesehen, Hades, das Wort Hades, also das, dafür setzen sie ein neues Wort, Ungewahrtes. Also bitte, was soll sich jetzt irgendein Mann auf der Straße, der diese Übersetzung also war das Ungewahrtes. Das ist viel, da ist er viel besser dran mit Luthers Helle. Ne? Noch viel besser, auch wenn das nicht richtig ist. Aber ist viel besser und näher dran an der Bedeutung dieses Wortes als mit dem Ungewahrten. Nicht? Also was soll, das ist ein philosophischer Begriff. Ein Philosoph würde darüber einen Traktat schreiben vielleicht nicht. Und wenn zwei schreiben, werden das zwei verschiedene sein. Nicht? Also das ist nur zu diesen verschiedenen Übersetzungen. Aber es ist gut, das ist eine gute Hilfe, das möchte ich jetzt wiederholen, wenn man nicht Griechisch kennt, einfach ein paar Bibelübersetzungen zu vergleichen. Ich möchte auch warnen von dieser dogmatischen Auffassung und von diesem dogmatischen Glauben an eine heilige Übersetzung. Man kann, ich kenne das bei den Amerikanern manchen, also King James, nicht? Also, und wenn jemand eine andere benutzt, also dann ist er verdächtig, das habe ich erlebt nämlich. Und, aber ich benutze die King James inzwischen auch. Es war aus sprachlichen Gründen, dass ich andere benutzt habe. Und in Deutschen gibt es viele mit Luther-Übersetzungen, so, nicht? Also was nicht aus Luther-Bibel ist, also das ist verdächtig, nicht? Also davon sollte man auch frei sein.
Wie beurteilst du die Bibel von Bruns?
Ja, so und so. Also es sind, naja, wir kennen da nicht, das würde uns von dem Thema wegführen, nicht? Also ich könnte mich mit dir unterhalten danach. Bin bereit dazu, aber jetzt wird das zu weit führen. Nicht? Also wir wollen uns da beschäftigen mit der Auslegung der einzelnen Verse und wie man das machen soll. Der nächste Punkt, erster nächste Punkt, würde ich sagen, dabei jetzt bei diesem praktischen Vorgang, also wie man den Vers ergründen soll, vielleicht nachschauen in einem Kommentar. Wobei ich genau die gleiche Meinung habe, wiederum wie sie Jack hier ausgesprochen hat. Und die Studenten aus Heidelberg, aus der Bibelschule, wissen das in Bezug auf die Kommentare. Weil manche haben die Kommentare zu gründlich benutzt bei manchen Arbeiten. Vielleicht in der Auffassung, dass ich sie nicht kenne. Also es war nicht die Aufgabe, die Note zu geben, den Kommentator. Ne? Gut, aber darum geht es nicht. Es ist genauso in Bezug auf die Kommentare gilt das Gleiche, wie in Bezug auf die Übersetzungen. Also Vorsicht, Vorsicht. Das, was gedruckt ist, muss nicht unbedingt richtig sein. Nicht? Also das ist diese heilige Meinung, für vier Leute ist etwas Wahrheit, weil das in der Zeitung stand. Nicht? Und für viele Menschen auf religiösem Gebiet, wenn sie das sehen, irgendwo gedruckt in einem Kommentar, dann ist das richtig. Ne? Es würde genügen, nur jetzt so zwei extreme Kommentare zu vergleichen. Ne? Meinetwegen einen von der katholischen Kirche und einen von der liberalsten Seite auf der anderen Seite, würde man sehen, oder innerhalb sogar der gleichen Kirche würde man die großen Unterschiede sehen. Also Kommentar kann nur eine gewisse Hilfe sein, weil man da eine Meinung über diesen Vers lesen kann, die ein Mensch hat. Inwieweit diese Meinung richtig ist, das bleibt offen. Aber es kann Hilfe sein, eben. Und dann würde ich es schließlich sagen, nach der gründlichen Überlegung und nach dem Vergleich die richtige Meinung des Satzes deuten oder zumindest versuchen, die wahrscheinlichste Deutung festzustellen, weil, und das ist auch zu sagen, manchmal ist eine eindeutige, absolut sichere Erklärung kaum möglich. Sind Dinge, also ich würde da sagen, die Geschichte mit den Frauenhaaren oder mit den Schleier und so weiter. Also ich weiß nicht, ob jemand heute da einfach eine absolut sichere, hundertprozentige Erklärung dazu geben kann. Also das heißt, wir können da nur versuchen, die wahrscheinlichste Deutung. Wir wissen ja, meistens sind diese Schwierigkeiten, die da entstehen, in solchen unklaren Stellen, die auch nicht wohl die wesentlichsten sind in Bezug auf den Glauben. Jetzt möchte ich dies alles zeigen, was ich bis jetzt gesagt habe, an einem Beispiel. Und zwar, wir haben einen Vers, und das ist Matthäus 16, Vers 18. Ein bekannter Vers, ich habe ihn gewählt. Es ist eigentlich, es geht da um eine Lehrsache, um eine Lehrmeinung, es ist kein erbaulicher Vers. Du bist Petrus, also es ist nur Ausschnitt, nur, ich kann nicht die ganze Geschichte zitieren, nur Ausschnitt. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Das ist die Luther-Übersetzung. In Patloch-Übersetzung heißt es, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich bauen meine Kirche und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Bei Menge heißt es, du bist Petrus, in Klammern jetzt als Erklärung, Fels, und noch eine andere Erklärung, das heißt Felsenmann, und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde erbauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und die Zürcher Bibel, habe ich das natürlich verloren. Du bist Petrus, und dazu eine Erklärung hinter dem Text. Petrus bedeutet Fels, Hinweis auf eine, also die Jünger verstanden, also Jesu Wort zugleich so, du bist ein Fels. Und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen und die Pforten des Totenreichs werden nicht fester sein als sie. Bitte, da haben wir alleine schon diese vier Übersetzungen. Wir sehen da die erste Meinung. Was ist die erste Meinung dieses Verses? Egal jetzt, welche Übersetzung man nimmt, die Kirche soll gebaut werden auf Petrus. Das ist die erste und normalste Meinung oder Interpretation dieses Verses. Das ist da, du bist Petrus, und das stimmt, die mussten das so hören in ihren Ohren, also du bist Fels oder Felsenmann, und auf diesen Felsen werde ich bauen meine Gemeinde. Das heißt also, die katholische Interpretation sollte die richtige sein. Die Kirche soll tatsächlich auf Petrus gebaut werden. Gut, ich habe als zweiten praktischen Punkt in diesem praktischen Vorgang der Erkennung des Verses angegeben, Vergleich mit dem griechischen Text. Also das heißt, wenn wir den Satz in Griechen lesen, dann werden uns da zwei Dinge auffallen in diesem Satz. Erstmal, es geht da tatsächlich um ein Wortspiel, Petros und Petra. Wer Griechisch kann, sieht gleich, also es ist da gleicher Wortstamm, ein sehr eng verwandtes Wort, aber es ist doch eine verschiedene grammatische Form. Einmal ist es männlich, das andere ist weiblich. Also es ist da ein Unterschied, doch aber auf der anderen Seite eng verbunden. Und das ist schon das Problem. Also es ist, solche Wortspiele sind schwer übersetzbar. Man müsste da jetzt, wenn man dieses Wortspiel belassen möchte, also wie das dort war, es wäre dann wohl die beste Übersetzung, wie das Menge übersetzt, und zwar erst die zweite Möglichkeit, die er es angibt, du bist der Felsenmann und auf diesen Felsen, da bleibt der Unterschied gewahrt, also da ist ein Felsenmann und da ist ein Felsen, von dem die Rede ist. Also es hat etwas zusammen zu tun, aber es ist doch auch etwas anderes zugleich. Es gibt, in manchen Fällen sind solche Wortspiele überhaupt nicht zu übersetzen und gehen verloren einfach, dem, der nicht Griechisch kann. Nicht? Also wie im Römerbrief im 10. Kapitel zum Beispiel, Paulus spielt sehr mit den Worten Akuen und Hypakuen, und also was das bedeutet, also das ist Hören, Predigt, Verkündigung und Gehorsam, Also das ist ein Wortspiel für ihn. In der griechischen Sprache ist dieses Wortspiel sehr deutlich, aber in dem Wiedergeben in eine andere Sprache kann man dieses Wortspiel gar nicht fortsetzen. Die zweite Sache, die da auffällt in dem griechischen Text und die wir auch gesehen haben, schon durch Vergleich von verschiedenen Übersetzungen, das ist der Begriff Hölle. Also da gibt es Unterschiede. Einmal Hölle übersetzt, einmal Unterwelt, einmal Totenreich. Das ist die Übersetzung für das griechische Wort Hades. Dieses Wort Hades bedeutet nicht Hölle in dem theologischen Sinne, als Ort der Verdammten, sondern es ist aus der griechischen Mythologie das Wort, und das ist das Totenreich, das war das Totenreich in der griechischen Mythologie. Und in der christlichen Sprachgebrauch wird dieses Wort genauso benutzt, auch als Totenreich, also das Reich der Toten. Was meint das dann? Die Gemeinde wird nicht von dem Tod besiegt werden. Das ist die Bedeutung. Also das heißt, sie wird nicht untergehen. Also ihre Unvergänglichkeit wird da ausgesagt. Nicht nur irgendein Streit oder Anfeindungen von den Feinden, also etwas etwa von der Hölle, sondern die Sicherheit, sie wird nicht untergehen. Also ich glaube, das ist ein gewaltiger Vers entgegen der Lehre der Mormonen. Also dass die Kirche Jesu eingegangen ist praktisch und erst dann durch Joseph Smith wurde sie wieder von neuem angefangen. Das ist widerlegt durch diesen Vers, wenn man ihn richtig versteht. Also Christus hat verheißen seiner Gemeinde, sie wird nicht vom Tode besiegt, das heißt besiegt werden. Gut, das sind die zwei Unterschiede, die uns da schon jetzt erstmal auffallen bei der näheren Beschäftigung im Griechischen oder ersetzt, also durch den Vergleich jetzt von verschiedenen Übersetzungen. Zum dritten Punkt jetzt, und der ist gerade hier sehr wichtig. Ist diese Meinung in der Übereinstimmung mit der biblischen Lehre? Also die Meinung, die wir als erste, auf ersten Blick als richtig gesehen haben. Also dass die Kirche auf der Person des Apostels Petrus gebaut werden soll. Ist diese Meinung in der Übereinstimmung mit der biblischen Lehre? Worum geht es hier in diesem Satz, den da Christus sagt? Er spricht da von einem Felsen, egal, jetzt lassen wir das beiseite, ob Petrus dieser Fels sein soll oder irgendetwas anderes. Er spricht einfach von einem Felsen, auf dem die Gemeinde gebaut werden soll. Das heißt also, es geht hier um das Fundament, auf dem die Gemeinde gebaut werden soll. Hier in diesem Vers müssen wir das jetzt erstmal offen lassen, was mit diesem Fundament gemeint ist. Das ist etwas unklar für uns, ne? Das wollen wir gerade ergründen. Da kann uns eine Konkordanz dabei helfen. Eine Konkordanz, je vollständiger sie ist, umso besser. Sie ist leider die gebräuchlichste deutsche Konkordanz, also die Stuttgarter Bibelkonkordanz, die ist sehr arm. Im Verhältnis zum Wortschatz. Also sie gibt nur eine geringe Auswahl von Stellen. Die beste Konkordanz in der deutschen Sprache, die ich kenne, das ist die Zürcher Bibelkonkordanz. Das ist nur ein Band. Es gibt drei Bände davon, also bis jetzt zwei nur. Ne? Ja. Aber das da ist nur bis zum Buchstaben G zum Beispiel. Da ist eine sehr gründliche Konkordanz, die man fast als eine vollständige bezeichnen kann. Im Englischen gibt es mehrere solche gute Konkordanzen. Also wenn schon jemand sich Konkordanz besorgt, dann würde ich ihm diese, wenn er sich mit der Bibel gründlich beschäftigen will, dann würde ich ihm diese empfehlen. Es würde genügen, nur so probeweise, als Stichprobe, vergleichen ein Wort hier in dieser Konkordanz und das gleiche in der Stuttgarter Konkordanz. Also dann sieht man gleich, wie wesentlich größer die Auswahl hier ist. Also dieses ist fast vollständig. Ich kriege keine Prozente also für die Konkordanz. So. Und ja, was mit der Konkordanz jetzt? Also erstmal, hier habe ich das Wort Fels oder Felsen. Dann bitte suche ich das gleiche Wort in der Konkordanz. Fels. Und jetzt habe ich hier also eine Menge von verschiedenen Stellen aus dem Alten, aus dem Neuen Testament, also sehr viele Stellen. Und ich sehe, wenn ich sie mir näher, also das sind alles Stellen nur in Bezug auf Vers. Es interessieren natürlich in erster Linie die aus dem Neuen Testament. Und dann sehe ich, es war auf den Felsen gegründet. Der Mann, der sein Haus auf den Felsen baute. Und die Bibelstelle angegeben. Ja, also da geht es auf ein Bauen und Fels. Das könnte interessant sein. Die Stelle notiere ich mir. Auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Das ist die Stelle, die wir haben. Die Felsen zerrissen. Das ist Matthäus 27, das ist nach dem Tode Jesu. Das interessiert hier nicht. Das hat nicht in diesem Zusammenhang etwas zu sagen. Da geht es nicht um Fundament. Da ist seine Gruft, die er im Felsen hatte aushauen lassen. Das hat auch damit dazu nichts zu sagen. Andres fiel auf den Felsen. Das ist von dem Gleichnis von Seemann. Interessiert auch weiter nicht. Da ist nicht der Fels als Fundament gemeint. Aber dann haben wir die Stelle Johannes 1, 42, du bist Kephas genannt werden und das heißt übersetzt Fels. Oder aus Römerbrief, ich lege in Zion einen Fels des Ärgernisses, notiere ich mir, das hat damit etwas zu tun. Wenn ich näher dann ansehe, die Stelle Stein des Anstoßes, Fels des Ärgernisses. Und Petrus wiederholt dieses Wort in seinem ersten Petrusbrief, hier ist hier auch angegeben, das wird interessieren. Sie tranken aus einem geistlichen Fels der Nachfolge, der Fels aber war Christus, 1. Korinther 10, 4. Auch interessante Stelle. Ja, und so weiter, also das ist nur der, wie man jetzt, also das bedeutet nicht, also ich muss alle diese Stellen jetzt aufschlagen. Das sehe ich, hier ist genug angegeben bei der jeweiligen Stelle, dass ich sehe, ob sie etwas in diesem Zusammenhang, den ich habe, zu sagen hat. Aber damit ist es nicht getan. Es gibt auch verwandte Worte oder sinnverwandte Worte und auf die soll ich, bitte? Und auf die soll ich mir auch konzentrieren jetzt. Also das heißt zum Beispiel hier Fundament, das Wort Fundament. Also suche ich dieses Wort, Fundament. Und egal, dass das andere Worte im Griechischen sind auch, nicht? Also das sind unterschiedliche Worte im Griechischen, das spielt keine Rolle. Aber sinnverwandt, also gut, Fundament oder Grund. Oder Grundstein und so weiter. Ich kann das jetzt nicht so genau hier in der Konkordanz aus Zeitgründen zeigen, aber ich hoffe, dass jeder versteht, was ich meine. Nun, wenn ich die Stellen nach und nach vergleiche, jetzt unter diesen, das ist eine ganz schöne Anzahl von Stellen, die ich da zusammenkriege, und die haben alle irgendetwas zu unserem Thema, nämlich zum Fundament, auf dem die Kirche, der die Gemeinde steht, zu sagen. Ich kann hier nur diese Zusammenfassung geben. Also erstmal, Petrus bekommt diesen Namen, du wirst Felsenmann genannt werden von Christus. Also das ist wohl eine gewollte Anspielung. Einige Stellen bezeichnen ganz klar Christus als den Felsen. Einige Stellen bezeichnen Christi Wort als den Felsen, auf den gebaut wird. Und in diesem Zusammenhang, das wird oft nicht gebraucht, in diesem Zusammenhang das Ende der Bergpredigt, das Gleichnis von den zwei Häusern. Was sagt der Christus? Also wer diese meine Worte hört und tut sie, der ist gleich einem Manne, der auf dem Felsen baute. Und da geht es auch um die Unerschütterlichkeit dieses Hauses, weil er auf dem Felsen gebaut wird. Und was ist da nur jetzt, dieses Fundament, auf dem gebaut wird? Das ist das Wort, das Christus gesprochen hat. Wer diese meine Worte hört und tut sie. Also Christi Wort ist dieser Fels. Gut, im Hebräerbrief 11,10, da sehen wir eine andere Stelle vom Abraham, dass er sein Leben lang in Zelten wohnte, weil er auf eine Stadt wartete, die feste Fundamente hat und der Erbauer Gott selbst ist. Was ist diese Stadt? Sehen wir im Hebräerbrief in der Offenbarung, das ist die Gemeinde. Also es hat auch etwa die Gemeinde, feste Fundamente, Gott ist der Erbauer. Gut. Im Römerbrief 15,20 in der Stelle sehen wir zum Beispiel, dass das verkündete Wort Christi dieses Fundament ist. Paulus spricht da einfach, dass er nicht auf einem fremden Fundament bauen will. Sein Grundsatz ist dort, das Evangelium zu verkündigen, wo noch keiner vor ihm wirkte. Und da ist also mit diesem Fundament praktisch gemeint, das verkündete Wort Christi wiederum. Ähnlich ist das im 1. Korinther 3,10 und die Schlussfolgerung daraus im 11. Vers. Es ist Jesus Christus ist der einzige Grund, auf den gebaut werden kann. Einen anderen Grund gibt es nicht. Also diese Stelle ist dann sehr klar in diesem Zusammenhang. Im Epheserbrief 2,20 haben wir das Wort von dem Fundament der Apostel, der Propheten, wobei Christus der Eckstein ist. Wiederum zu beachten in diesem gesamten Zusammenhang jetzt und in diesem Gesamtbild, das wir bekommen durch den Vergleich dieser Stellen, also Christi Wort ist es, um das es hier geht, auch wenn man vom Fundament der Apostel redet, also worum ging es bei den Aposteln? Um das Wort, das sie verkündet haben. Also es ging da nicht um ihre Muskeln oder um ihr Aussehen, sondern um das, was ihnen aufgetragen wurde von Christus und was sie weitergegeben haben. Womit sie diesen Fundament gelegt haben und dieses Fundament gelegt haben und das war das Wort Christi. Das war das Evangelium, wiederum. Oder im 2. Timotheus 2,19, der den Namen des Herrn nennt. Also ist dieses Fundament, also es ist Anspielung, wohl wiederum, nicht so, auf ersten Blick nicht so, aber in Wirklichkeit praktisch auf dieses, was Petrus da bekannt hat. Dieses Bekenntnis, der den Namen des Herrn nennt. Wenn man das vergleicht mit anderen Stellen im Römerbrief und so weiter, oder schon bei den Propheten, also was das bedeutet, den Namen des Herrn anrufen, also kommen wir einfach auch da, dass das Bekenntnis einfach, diese, dass es um dieses Bekenntnis geht, das Petrus da ausgesprochen hat. Da ist aber, in allen diesen Stellen kommt das Wort Grund, Fundament oder ähnliches, Grundstein vor. In Hebräer 6, in den ersten beiden Versen, ist die Grundlehre des Evangeliums als Fundament bezeichnet. Die Grundlehre des Evangeliums, also die Lehre von Taufe, Buße und so weiter. In Offenbarung 21,14, die 12 Apostel des Lammes. Also wiederum möchte ich nur darauf hinweisen noch, also inwieweit sie es überhaupt sein können, durch das Wort, das sie verkündigt haben, also Christi Wort wiederum. Dann kann man noch etwas, eventuell ein weiteres spannendes Wort nehmen, nämlich gründen oder gegründet sein. Ich glaube, auch das kann aufschlussreich sein. Worauf sind die Christen gegründet? Im Glauben an Christus, Kolosser 1, 23, das ist nur Auswahl, man könnte viel weit diese Auswahl fortsetzen. Worauf sind die Christen gegründet? Im Glauben an Christus und in der Liebe, Epheser 3, 17. Also, wenn wir jetzt ein gemeinsames Fazit machen wollen aus dieser Arbeit, kommen wir zu diesem Schluss. Nach dem Neuen Testament sind die Christen und die Gemeinde aufgebaut auf Christus. Das ist das Gemeinsame, beziehungsweise jetzt auf Glauben auf Christus oder an seinem Wort. Aber jedenfalls kann man das zusammenfassen, auf Christus sind sie aufgebaut. Die Christen und die Gemeinde. Das ist eindeutige Aussage des ganzen Neuen Testamentes. Manche Stellen sehr deutlich, dass man sie gar nicht anders verstehen kann, andere weniger, aber trotzdem. Die Gemeinde ist aufgebaut auf den Aposteln und Propheten. Das muss man dazu auch feststellen. Das heißt also an der Verkündigung seines Wortes. Also wiederum kommt das zurück darauf, Christi Wort, Christus selbst schließlich. Wir müssen wiederum aus dem Griechischen heraus verstehen, also dieses Christi Wort, das ist er selbst. Ne? Also er ist dieses Logos. Ne? Oder Rhema. Wenn die Gemeinde auf Petrus im Sinne der katholischen Kirche gebaut werden sollte, würde das einen Widerspruch zu dieser klaren Aussage des Neuen Testamentes bedeuten. Und da sind wir bei dem nächsten Punkt, also wo ich die Kommentare, eventuell hinschauen, die Kommentare erwähnt habe, da sehen wir genau, wie mit Vorsicht das zu genießen ist. Manchmal auch solche nur kleine Bemerkungen in manchen Übersetzungen. Viele Kommentare sind hier einfach nicht brauchbar, weil sie nicht unbedingt richtig sind und weil sie tendenziell sind, im Dienste irgendeiner bereits daliegenden Auffassung. Und das muss nicht unbedingt nur katholisch sein. Es gibt auch evangelische Kommentare, die in diesen Horn blasen. Deshalb der letzte Punkt jetzt, und das ist der eigentliche Schluss, die Meinung des Satzes, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen, kann nicht dies sein, dass Gemeinde auf der Person des Apostels Petrus gebaut wird, also wie das die katholische Kirche versteht und sogar seiner Nachfolger dann, also auf dem päpstlichen Primat, und wie es auf den ersten Blick richtig scheint. Das kann nicht die richtige Bedeutung, die richtige Meinung dieses Satzes sein, weil es einfach einen krassen Widerspruch zu der ganzen Auffassung des Neuen Testamentes bedeuten würde. Petrus hat mit dem Felsenfundament der Kirche in enger Beziehung etwas zu tun. Jedoch er selbst ist dieses Fundament nicht, sondern der Glaube an Christus als Messias, also als der Erlöser, als der Christus und als Gottes Sohn, der Glaube, den Petrus bekannt hat. Man könnte sie da dann noch weiter auslassen, also ob dieses Bekenntnis des Glaubens oder der Glaube selbst, also da gibt es viele Möglichkeiten, jedenfalls feststeht, Petrus ist dieses Fundament nicht, sondern es geht da um dieses, was er gesagt hat, Petrus. Deswegen sagte Christus, das hast du nicht aus dir, sondern mein himmlischer Vater. Und ich sage dir noch dazu etwas anderes, Zusätzliches, und das ist das. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Du bist der Felsenmann, weil du das gesagt hast. Dieses ist bekräftigt dann, wenn wir das jetzt sehen, durch das Wortspiel im Griechischen Petros, Petra. Ich würde sagen, es ist falsch, das als das höchste Argument zu sehen und damit anfangen. Also da ist Ho Petros und He Petra, also zweierlei Geschlecht, das muss das etwas Verschiedenes sein. Das wäre falsch, ich habe solche Argumentationen auch gehört. Aber wenn man am Ende jetzt, nach allen diesen Feststellungen, dieses hört und liest, dann kann man das durchaus akzeptieren als etwas Gewolltes, dass da diese enge Verbundenheit gezeigt werden sollte, aber zugleich auch ein Unterschied. Und das würde bekräftigt weiter durch das Selbstverständnis des Apostels Petrus selbst. Also wie er sich selbst verstanden hat und wie es dokumentiert ist in seinen zwei Briefen, wo er sich gar nicht als Fundament der Kirche oder der Gemeinde ansieht, sondern wo er ganz ausführlich, und das im ersten Brief, im zweiten Kapitel, ganz ausführlich von diesem Fundament redet und wo es unmissverständlich gerade Christus ist. Also Christus ist für ihn der kostbare Felsen, auf dem im Glauben jetzt gebaut wird. Und wenn wir dann manche Kommentare oder Meinungen aus den ersten Jahrhunderten lesen, sehen wir das Gleiche. Auch da war diese Auffassung vorhanden. Nicht Petrus ist das, sondern das, was Petrus bekannt hat. Und wir können dazu noch bedenken, die Bedeutung, welche dem Taufbekenntnis in den ersten Gemeinden zukam, zum Beispiel Römer 10, wiederum, nicht? Also diese Worte von dem Bekennen, dann sehen wir, dass das, oder Apostelgeschichte 8, auch wenn das nicht in ältesten Handschriften ist, es ist Beweis, auf jeden Fall ist das Beweis der ältesten Überlieferung, diese Frage nach dem Glauben, wenn du glaubst, und die Bejahung dieser Frage, nicht? Das ist daher zu verstehen. Die Kirche ist auf diesem Glauben gebaut. Bitte. Also es ist doch länger geworden, fast 20 Minuten. Danke für eure Geduld. Falls noch Zeit ist oder Möglichkeit, also ich bin gerne bereit, irgendeine Frage oder ich weiß nicht, wie das geht.